Ja, herzlich willkommen, auch von mir, herzlich willkommen in der Ekklesiagemeinde Göttingen. Ich freue mich auch, euch begrüßen zu dürfen. Toll, dass du dich entschieden hast. Ich möchte heute im Gottesdienst sein. Ich heiße Marc, ich bin Pastor in Ausbildung hier in dieser Gemeinde. Und heute Morgen darf ich mit euch teilen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Teilen ein Thema aus unserer Predigtserie. Heute sprechen wir über den fünften und letzten Teil unserer Predigtserie zu Psalm 105. Ihr seht es schon hier vorne. Vor einer Woche sprach ich über die Wichtigkeit und auch darüber, wie es geschehen kann, dass wir Gott suchen. Und ich will dich fragen, wie lief es bei dir in der letzten Woche, wenn du die Predigt gehört hast? Wenn du eine Predigt darüber gehört hast, wie wichtig es ist, Gott zu suchen und wie du es tun kannst. Hast du irgendwelche guten Gewohnheiten etabliert, die dir helfen, Gott zu suchen in deinem Leben? Denn weißt du, Gott ist stets auf der Suche nach dir. Und du kannst Gott suchen, indem du mit ihm kommunizierst. Beziehung ist Kommunikation. Ganz, ganz viel Kommunikation. Und wisst ihr, Jesus hat uns versprochen, dass wenn wir bitten, wenn wir suchen, wenn wir anklopfen, uns gegeben wird, wir fündig werden und uns geöffnet wird. Und weißt du, Gott zu suchen lohnt sich immer. Wenn ich etwas verliere zu Hause, ist die Suche nicht immer erfolgreich. Aber Gott zu suchen lohnt sich immer, denn er will sich finden lassen. Das sind ein paar Stichpunkten, das, worüber ich vergangene Woche gesprochen habe. Heute spreche ich über die letzte Aufforderung, die wir im fünften Vers finden. Ich möchte uns die fünf Verse noch einmal lesen, in Erinnerung rufen. Und vielleicht, wenn du mich diese Verse vorlesen hörst, kommen dir die Predigten der vergangenen Sonntage noch mal in Erinnerung. Psalm 105, da heißt es, dankt dem Herrn und verkündet seinen Namen. Erzählt allen Völkern von seinen Taten. Singt ihm und spielt ihm ein Lied zur Ehre. Erzählt von allen seinen Wundern, freut euch über seinen heiligen Namen. Alle, die zum Herrn beten, sollen fröhlich sein. Sucht den Herrn und seine Macht, sucht seine Gegenwart alle Zeit. Denkt an seine mächtigen Taten, an seine Wunder und Urteile, die er fällte. Nun, zu der Aufforderung in Vers 5 gehört noch der zweite Teil des Satzes, den wir in Vers 6 lesen. Diesen Vers hatten wir sonst immer ausgelassen beim Lesen, aber heute möchte ich ihn euch auch lesen, weil ich genau darüber sprechen werde. In Vers 6 heißt es, oder ich lese Vers 5 nochmal, denkt an seine mächtigen Taten, an seine Wunder und Urteile, die er fällte. Ihr Kinder Abrahams, seines Dieners, ihr Nachkommen Jakobs, seines Auserwählten. Und dann endet dieser Satz. Bevor wir zu Vers 5 kommen, möchte ich über Vers 6 sprechen, denn schließlich wird ja hier eine bestimmte Personengruppe angesprochen. Du könntest deine Bibel aufschlagen, Psalm 105 aufschlagen, das lesen, die ersten Aufforderungen und so weiter und dann auf einmal liest du, hey, hier ist ja jemand ganz Bestimmtes gemeint. Eine bestimmte Personengruppe und daher ist auch die Frage berechtigt, glaube ich, bin auch ich gemeint oder nicht? Ist doch möglich, dass diese Aufforderung und die Aufforderung in der gesamten Predigtserie überhaupt nicht mir galten, okay? Marc, du hast hier einen Fehler gemacht, ja, als du gesagt hast, Psalm 105, lass uns darüber sprechen und das hat etwas mit uns zu tun. Sondern es ist doch ganz klar, dass hier die Nachkommen Abrahams gemeint sind. Und ja, beim ersten Lesen könnte man das annehmen. Und ich vermute sehr, sehr stark, dass sich jetzt gerade in unserer Mitte niemand befindet, der von sich sagt, ja, ich gehöre dazu, ich gehöre zu den Nachkommen Abrahams. So ist die Frage, sind wir denn gemeint, sind wir nicht gemeint? Und ich möchte diese Formulierung etwas erklären. Weißt du, nachdem Gott diese Erde geschaffen, Adam und Eva gesündigt hatten und ein paar Generationen vergingen, fing er mit Abraham an, seine Heilsgeschichte zu schreiben. Abrahams Nachkommen über Isaak, Jakob, dessen 12 Söhne, aus denen die 12 Stämme Israels entstanden und so weiter, sind das erwählte Volk Gottes. Und ihnen galt ganz exklusiv diese Zusage und die Zusage, dass Gott ihr Gott sein möchte und sie sein Volk sein sollen. Das bedeutet, als Psalm 105 verfasst wurde von König David, und als er gesagt hat, diesen Psalm, nehmt ihn, singt ihn, ja, erzählt davon, tut das, was ich jetzt hier so formuliert habe und so weiter, war jedem absolut klar, dass dieses auserwählte Volk Gottes, die Israeliten, gemeint waren. Sie als Personengruppe, niemand sonst, als der Psalm entstanden ist. Es geht also um die Nachkommen Abrahams. Das ist so das Kriterium für diejenigen, die hier gemeint sind. Ich behaupte nun Folgendes. Diese Aufforderung gilt auch heute noch dem Volk Israel, zusätzlich aber auch jedem, der durch seinen Glauben an Jesus Zugang zu Gott hat. Und ich möchte dir diese Behauptung mit Hilfe zweier Bibelstellen belegen. Im Neuen Testament wird uns das ziemlich eindeutig gesagt. Römer 9, da heißt es, Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Rom und er sagt ihnen, er erklärt ihnen das Ganze. Er sagt, es ist nun nicht so, dass das Versprechen, das Gott den Juden gegeben hat, nicht mehr gilt. Aber nicht jeder, der in eine jüdische Familie hineingeboren wird, ist wirklich ein Jude. Nicht alle Nachkommen Abrahams sind deshalb schon seine wahren Kinder. Denn in der Schrift heißt es, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Das bedeutet, dass die leiblichen Nachkommen Abrahams nicht zugleich Kinder Gottes sind, sondern als wahre Kinder Abrahams gelten nur die, die nach der Zusage Gottes von ihm abstammen. Interessante Verse, wie ich finde, was Paulus hier versucht, der Gemeinde in Rom zu erklären. Und ich glaube, der Punkt, auf den er hinaus möchte, ist der, dass er sagt, hey, die ethnische Abstammung, die ist das ist das eine, aber Gott hat Abraham eine Zusage gegeben, eine geistliche Zusage, etwas, was sich erfüllen sollte. Und die wahren Kinder Gottes, die zu ihm gehören, sind nicht diejenigen, die einfach zu einer bestimmten Volksgruppe gehören oder in eine bestimmte Abstammung hineingehören, sondern diejenigen, die dieser Verheißung glauben, diejenigen, die mit Gott verbunden sind. In der zweiten Bibelstelle wird das ähnlich gesagt. Hier schreibt ebenfalls Paulus, aber an eine andere Gemeinde und erklärt einen ähnlichen Zusammenhang. Er sagt, denn so war es auch bei Abraham. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Doch nicht nur das, die Schrift wies bereits auf die Zeit voraus, in der Gott auch die Völker wegen ihres Glaubens annehmen würde. Gott hat Abraham diese gute Botschaft schon vor langer Zeit verheißen, als er sagte, alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Mit Abraham fing Gott an, seine Heilsgeschichte zu schreiben. Das war der Anfang und es folgt all das, was wir in der Bibel lesen, all die Geschichten, die Heilsgeschichte, die Gott schreibt. Aber schon zu Beginn zu diesem Abraham sagt Gott, es wird nicht dabei bleiben, nicht bei deinen Nachkommen, sondern es wird eine Öffnung geben. Und die Verheißungen, die ich dir gebe, mein Wunsch, dein Gott zu sein, der wird allen Menschen gelten. Und hier heißt es, die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Gott sagt, ich werde noch so viel mehr Leute hineinnehmen in meine Gegenwart. Noch so viel mehr Leute werden zu mir gehören, die werde ich ansprechen. Ich möchte ihr Gott sein. Und deswegen glaube ich, uns gilt diese Aufforderung aus Psalm 105 genauso wie Israel, weil wir aufgrund unseres Glaubens an Gott, jetzt geistlich gesprochen, die wahren Nachkommen Abrahams sind und dadurch zu Gottes Volk gehören. Und als ich darüber nachdachte, meine Güte, das ist doch wunderbar, oder? Zu wissen, ich muss nicht zu einem bestimmten Volk gehören, ich muss nicht zu einem bestimmten irgendwas gehören, es gibt keine weiteren Kriterien als das eine, glaube ich an Gott oder tue ich es nicht. Wenn ich an Gott glaube, dann bin ich uneingeschränkt angenommen von ihm, aufgenommen in seine Familie, ich gehöre zu ihm, ich bin sein Kind. Wie herrlich ist das zu wissen, der Glaube allein genügt. Es braucht keine ethnische Zugehörigkeit, nichts anderes, das erfüllt sein müsste. Und wenn ich an Gott glaube, dann sagt Gott von dir und von mir, du bist mein Kind. Du bist angenommen, du gehörst zu mir, du stehst unter meinem Schutz, unter meiner Versorgung. Ich bin dein Gott, du gehörst mir. Nun, nachdem wir das geklärt haben, kommen wir jetzt zu der eigentlichen Aufforderung in Vers 5. Und die Aufforderung lautet, denkt an, denke an. Erinnere dich an Gottes Wunder, erinnere dich an seine wunderbaren Taten und Entscheidungen für dein Leben, erinnere dich. Ich glaube, manchmal sind wir nicht so gut im Erinnern, an manches Bestimmtes schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht alles. Und als ich über diese Aufforderung nachdachte, dass wir uns erinnern sollen, erinnerte ich mich an eine Szene aus König der Löwen. Okay, wer von euch kennt König der Löwen? Hey, wir als Kinder, VHS-Kassette bestimmt 100 Mal geguckt oder so, diesen Film, ja. Die arme Kassette hat echt gelitten. Aber wir haben den Film geliebt, ein wunderbarer Film. Und weißt du, Im Film begegnet der mittlerweile groß gewordene Löwe Simba seinem verstorbenen Vater Mufasa in einer Erscheinung in den Wolken. Es gibt da so eine Szene. Und sein Vater kommt auf ihn zu in dieser Erscheinung und er sagt mit so einer total epischen Stimme, immer wenn ich das höre, denke ich mir, ich hätte gern so eine Stimme. Ja, das hört sich einfach wunderbar an. Und er sagt zu ihm folgende Worte, er sagt, Simba, du hast mich vergessen. Du hast vergessen, wer du bist und somit auch mich. Er sagt zu ihm, hör auf dein Herz, Simba. Und an dieser Stelle möchte ich Folgendes kommentieren. Ich möchte sagen, wir sollten viel mehr und lieber auf die Bibel hören, statt auf unser Herz, okay? Denn mit unserem Herzen ist das so eine Sache, okay? Heute ist es so drauf, morgen ist es so drauf. Da ist nur bedingt Verlass drauf, aber auf das Wort Gottes können wir uns verlassen. Darauf können wir hören. Na und er sagt dann weiter, du bist zu etwas anderem bestimmt zu ihm. Du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen. Und auch hier möchte ich ganz kurz kommentieren, ja. Unser Leben befindet sich nicht in einem ewigen Kreis, sondern unser Leben befindet sich sozusagen auf einem Weg. Unser Leben ist ein Weg. Ein Weg, der an eine Gabelung kommt. Es gibt den schmalen Weg, der in den Himmel führt und es gibt den breiten Weg, der in die Hölle führt. Keiner von uns wird als Kätzchen wiedergeboren und danach wiedergeboren und befindet sich in einem ewigen Kreis. Nein, unser Leben hat einen Anfang, den Gott uns geschenkt hat, und unser Leben hat ein Ende, das bestimmt ist davon, wie wir unser Leben hier führen in Bezug auf ihn. Er sagt weiter, vergiss niemals, wer du bist. Du bist mein Sohn und der wahre König. Und diese Erscheinung, die er sieht in den Wolken, ja, seines Vaters, sie beginnt zu verschwinden, also es wird immer weniger und weniger. Und dann sagt er Folgendes, der König oder der Vater Mufasa sagt, du musst dich wieder daran erinnern. Erinnere dich. Das ist das Letzte, was er zu ihm sagt. Und in diesem Film bei König der Löwen ist genau dieser Moment in der Geschichte der Moment, wo sich etwas verändert. Das ist so ein Turning Point. Auf einmal kriegt die Geschichte eine ganz andere Richtung. Nach dieser Begegnung fängt Simba an und nimmt seinen Platz ein. Er wird der König der Löwen, er befreit die Tiere von den Unterdrückern und so weiter. Weil ihm gesagt wurde, erinnere dich. Fand ich interessant. Wisst ihr, es gibt eine weniger bekannte Geschichte im ersten Teil der Bibel, die die Notwendigkeit und die Kraft der Erinnerung deutlich macht. Ich möchte mit euch in diese Zeit hineinspringen und zu dieser Zeit ist das Volk Israel geteilt. Das Volk Israel ist geteilt in das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und beide Reiche hatten einen König. Im Norden herrschte König Baasha und im Südreich König Asa. Wisst ihr, die Könige lebten zeitweise im Frieden miteinander, konnten gut. Aber dann gab es auch Zeiten, in denen sie Krieg gegeneinander führten, obwohl sie Brüder waren sozusagen, zum selben Volk gehörten. Nun, in 2. Chronik 16 lesen wir, dass sich König Baasha aus dem Nordreich eines Tages dazu entschied, eine bestimmte Stadt, und zwar die Stadt Rama, einzunehmen. Er wollte diese Stadt einnehmen, er wollte sie ausbauen und er wollte sie für seine Zwecke verwenden. Jetzt gab es aber folgendes Problem. Die Stadt Rama befand sich im Gebiet des Südreiches und gehörte deshalb zu König Asa. Der König Baasha aus dem Nordreich, er überschritt eine Grenze, indem er diese Stadt einnahm. Und das wurde als Kriegserklärung aufgefasst. Jetzt hatte König Asa im Südreich ein Problem. Was mache ich? Wie gehe ich damit um? Eine meiner Städte wird angegriffen, erobert von einem anderen König. Was mache ich jetzt? Wie ging er mit diesem Problem um? Er hatte einen Plan. Seine Strategie sah wie folgt aus. Er nahm Geld aus dem Tempel Gottes. Er sandte dieses Geld zu Ben-Hadad, das war der König von Syrien, und forderte von ihm, dass er ihm zu Hilfe eilte, um gegen König Baasha zu kämpfen. Ben-Hadad nahm das Geld an, führte Krieg gegen Baasha und war siegreich. Er konnte ihn zurückdrängen, sodass Baasha die Stadt Rama aufgeben musste. König Asas Problem wurde gelöst, indem er Geld nahm und jemand anderes dafür bezahlte, seine Kriege zu führen. Und es hat geklappt. Der Der König aus dem Nordreich, König Barsche, er musste weggehen. Es war wieder Friede, Freude, alle Eierlikör sozusagen. Ja? Also das Problem war weg. Er hat auf sich vertraut, auf seine Strategie. Es hat funktioniert. Und dann folgendes. Nachdem dies geschah, hat Gott eine Nachricht für ihn. Er dachte, jetzt ist es damit getan. Aber Gott hat ihm etwas zu sagen. Gott schickt einen Propheten zu ihm. Und er lässt ihm Folgendes sagen. In dieser Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda, und sagte zu ihm, weil du dein Vertrauen auf den König von Syrien gesetzt hast, statt auf den Herrn, deinen Gott, konntest du das Heer des Königs von Syrien nicht besiegen. Gott war mit der Entscheidung Asas nicht einverstanden, weil er auf seine eigene Strategie, auf seine Ressourcen und seine Möglichkeiten sich verließ und nicht auf Gott. Vermutlich wandte sich der König von Syrien, der ihm eigentlich zur Hilfe kam und ihm zunächst half, sein Problem zu lösen. Er sagte, meine Güte, ich habe den König vom Norden besiegt, ich konnte ihn verscheuchen, jetzt greife ich den an, der mich eigentlich bezahlt hat, um dieses Problem zu lösen. Und König Asa hatte ein neues Problem. Erneut stand er vor Herausforderungen und er musste Krieg führen. Asa setzte seine Hoffnung auf die falsche Karte und das lässt Gott ihm durch den Propheten Hanani sagen. Gott schickt extra einen Menschen mit einer Botschaft, um ihm zu sagen, das war falsch, das war verkehrt. Warum hast du so gehandelt? Ich glaube, in den Augen Gottes heiligt der Zweck nicht die Mittel. Ich glaube, Gott möchte stets unsere erste Wahl sein und nicht der letzte Strohhalm. Asa hatte das vergessen. Und dann heißt es weiter, erinnere dich. Hier ist es, erinnere dich. Gott schickt den Propheten, sagt, hey, das war falsch, erinnere dich. Erinnere dich an das riesige Heer der Kuschiter und Libyer mit all ihren Streitwagen und Reitern. Damals hast du dich auf den Herrn verlassen und er hat sie in deine Hände gegeben. Gott sagt Asa durch einen Propheten, dass er mal kurz zurückdenken soll und sich an eine Situation in seinem Leben erinnern soll, in der Gott ihm geholfen und Sieg gegeben hat. Nun, was war da vorgefallen? Okay, ich möchte uns das erzählen. Ich erzähle dir, was 2 Kapitel vorher geschehen war im Leben von König Asa, dem König von Juda. Damals griff ihn ein Volk an. Damals griff das Volk der Kuschiter König Asa mit einer Heeresmacht von 1 Million Kriegern an. Das sagt uns die Bibel so detailliert. 1 Million Krieger greifen König Asa an, sein Land. Und dazu hatten sie 300 Streitwagen. Die Streitwagen, das waren die Panzer der damaligen Zeit. Okay? Das waren mächtige Waffen, die man irgendwie im Krieg benutzen konnte, diese Reitwagen. König Asa hatte aber nur die Hälfte an Soldaten. Er hatte 580.000 Soldaten. Und für jeden erfahrenen Kriegsmann eigentlich eine ganz klare Sache, oder? Gegen eine solche Übermacht kann man nur verlieren. Es wäre absolut dumm und fahrlässig, in den Krieg zu ziehen. Eigentlich wäre jetzt Kapitulation dran. Sich ergeben und hoffen, dass die andere Macht bereit ist, gnädig mit einem zu sein. Wie aber entschied sich Asa damals? Trotz dieser Übermacht und seiner eindeutigen Unterlegenheit entschied er, sich den Kuschitern entgegenzustellen und in den Kampf zu ziehen. Dann könnte man jetzt sagen, das ist, oh meine Güte, wie kann man so blöd sein? Okay? Du wirst einfach überrollt von denen, das sind doppelt so viele und sie haben Panzer, die hast du nicht. Aber er entschied sich, das zu tun. Und weißt du, was er damals tat? Auch das lesen wir in der Bibel. Er entscheidet sich, hey, ich gehe diesen Schritt, aber ich gehe diesen Schritt nicht ohne Gott. Und damals betete er dieses glaubensvolle Gebet. Er betete, Herr, keiner außer dir kann den Schwachen gegen die Mächtigen helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir vertrauen allein auf dich. In deinem Namen sind wir gegen dieses riesige Heer in die Schlacht gezogen. Du, Herr, bist unser Gott. Kein Mensch kann gegen dich bestehen. In dieser Situation, in dieser auswegslosen Situation, verließ er sich nicht auf sich, sondern er rief Gott zu Hilfe. Er vertraute ihm, dass er gegen alle vernünftigen Gründe dennoch Sieg geben könnte. Er ging ein hohes Risiko ein und Gott belohnte sein Vertrauen. Gott rettete ihn nicht nur, sondern Gott gab ihm einen unglaublichen Sieg. König Asa mit seinen 580.000 Leuten, der hat die Kuschiter vernichtet, okay? Deutlich unterlegen und dennoch diesen Kampf gewonnen, einen riesigen Sieg errungen. Warum? Weil Gott ihm geholfen hat. Weil Gott auf seiner Seite stand. Weil er Gott vertraute, mit meinem Gott kann ich das schaffen. Mit meinem Gott gibt es nichts, was zu groß wäre, gibt es nichts, das unmöglich wäre. Ihm kann ich vertrauen mit seiner Kraft und wenn ich seine Zusage habe, will ich nach vorne gehen und will ich ihm vertrauen, dass er es gut machen wird. Und genau daran soll sich König Asa erinnern. Der Prophet Hanani kommt und sagt, Asa, warum? Warum hast du auf dich vertraut? Warum auf deine eigenen Möglichkeiten? Erinnere dich doch. Weißt du noch damals, als die Kuschiter da waren? Weißt du noch das Gebet, das du gesprochen hast zu Gott? Weißt du noch, dass du dein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt hast, obwohl du richtig Angst hattest? Und Gott hat dir geholfen. Warum nicht dieses Mal, Asa? Ich hole weit aus heute Morgen und bei dieser Geschichte, aber hierauf kommt es mir an. Kann es sein, dass auch wir, wie König Asa, sehr schnell vergessen, was Gott bereits in unserem Leben getan hat? Gott tat Wunder. Ich weiß von vielen von euch, dass ihr von Wundern erzählen könnt, die Gott getan hat in eurem Leben. Ich selber kann davon erzählen. Wir haben so vieles mit Gott erlebt, aber kann es sein, dass uns dasselbe ereilt wie König Asa und dass wir es so schnell vergessen, wie Gott gut zu dir war, wer dich versorgt hat, wer dich durchgetragen hat in schwerer Zeit, wer dich versorgt hat mit Menschen, die in deinem Leben sind und dir Stütze sind, Hilfe sind und so weiter. Und kann es sein, dass weil wir vergessen, was Gott in unserem Leben getan hat, wir automatisch anfangen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen? Weil wir nicht mehr irgendwie dieses Vertrauen haben, weil wir nicht mehr wissen, was Gott alles getan hat in unserem Leben. Wenn ich Gott nicht mehr vertrauen kann, nicht mehr zu ihm gehen kann mit den Herausforderungen und Schwierigkeiten meines Lebens, ja, was bleibt mir anderes zu tun? Natürlich, ich werde sie selbst in die Hand nehmen. Ich werde schauen, welche Möglichkeiten habe ich, welche Ressourcen habe ich, wen kenne ich, wohin kann ich mich wenden und so weiter. Ich nehme das einfach selbst in die Hand, noch bevor ich mit Gott darüber gesprochen habe. Wenn wir Gott vergessen, dann ist genau das die Gefahr. Dann ist die Gefahr die, dass wir nicht mehr Gott vertrauen, sondern uns selbst, unseren Möglichkeiten. Man kann schon die Frage stellen, ich hab mir die Frage gestellt, warum hat Asa in der einen Situation Gott vertraut und in der anderen nicht? Warum brauchte er diese Erinnerung? Warum hatte er Gott vergessen? Was war der Unterschied? Was hatte sich in der Zwischenzeit verändert? Die Bibel nennt uns nicht den Grund, aber ich bin mir ganz sicher, dass Gott sich in der Zeit zwischen Problem 1 und Problem 2 nicht verändert hatte. Gott verändert sich nicht. Das sagt uns die Bibel. Aber in dieser Zwischenzeit wird sich Asa verändert haben. Wird er vergesslich geworden, was die Taten angeht, die Gott in seinem Leben getan hat. Wisst ihr, zu der Aufforderung, sich an das zu erinnern, was Gott bereits getan hat, lässt Gott den Propheten Hanani in der Geschichte von Asa ihm auch noch Folgendes mitteilen. Er sagt ihm, die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Du hast dich töricht verhalten. Von jetzt an wirst du Krieg führen müssen. Wenn dein Herz ungeteilt Gott gehört, dann wird er dich stärken. Er sucht nach Gelegenheiten, sich kraftvoll und stark in deinem Leben zu erweisen. Vertraue nicht auf deine Kraft, sondern bitte ihn um seine. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir singen hier in der Ekklesia dieses wunderbare Lied. Ich denke zurück an Golgatha, wo Jesus Blut und Leben gab. Sieh seine Wunden durch die Hand, mein Retter dort am Kreuz stamm. Ich liebe dieses Lied. Und ja, es ist so wichtig, mal zurückzudenken. Es ist so wichtig, mal anzuhalten und mal so ein Stoppschild ernst zu nehmen in unserem Leben und zu sagen, ich denke zurück. Ich will mich erinnern an das, was Gott tat, vor allen Dingen, was Jesus tat für mich und für dich, als er am Kreuz von Golgatha hing. Was bedeutet es dir? Wie beeinflusst und verändert es dein Leben heute, deine Beziehung zu ihm? Wisst ihr, Zu Beginn meiner Bundeswehrzeit habe ich in einem Unfall erlebt, dass Gott mich bewahrte und durchgetragen hat. Ich weiß, ganz viele aus der Gemeinde hier haben damals für mich gebetet. Ich habe das gespürt. Ich habe gespürt, wie Gott mich durchgetragen hat durch monatelange Krankenhausaufenthalte und so weiter. In meiner Studienzeit habe ich erlebt, dass Gott ein wunderbarer Versorger ist. Als Student gab es einen Moment, wo ich echt nicht wusste, meine Güte, woher kriegst du jetzt das Geld, um die nächsten Rechnungen zu bezahlen? TÜV fürs Auto stand an, ich wusste nicht, wie ich es bezahlen soll, aber Gott hat mich versorgt. Es war genug da. Es war wunderbar zu erleben, wie sehr Gott mich auf dem Schirm hat. Immer wieder erlebe ich, dass Gott an mich denkt, sich um mich kümmert und sogar bereit ist, immer wieder neu mir zu vergeben. Und diese Erinnerungen helfen mir, Gott auch für meine Zukunft zu vertrauen. Ich will sie nicht vergessen. Als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, wurde ich an so vieles erinnert, das Gott getan hat in meinem Leben. Und diese Predigt halte ich, um das auch in deinem Leben zu tun, dich zu erinnern. Ganz sicher hast auch du solche Erinnerungen. Lass sie nicht verblassen, sondern halte sie lebendig. Die Erinnerung an Gottes Handeln in der Vergangenheit wird dir helfen, dein Vertrauen auch in Zukunft in ihn zu setzen. Willst du ein Mensch sein, der an Gott festhält? Ein Mensch sein, der nah an ihm dran ist und ihm wirklich ein Leben führt, das ihm geweiht ist? Dann bitte ich dich, fordert uns Psalm 105, Vers 5 hier auf, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir bedeutet, wie er gewirkt hat bereits in deinem Leben, wie er dir geholfen hat. Erinnere dich an Gottes Handeln in deinem Leben. Und ich möchte mit Worten von König Salomo zum Ende dieser Predigt kommen. Sprüche 22 im Vers 17 sagt Salomo Folgendes. Er sagt, neige dein Ohr und höre die Worte der Weisen und nimm zu Herzen meine Lehre. Denn lieblich ist's, wenn du sie im Sinne behältst. Lass sie miteinander auf deinen Lippen bleiben. Und hierauf kommt es mir an. Damit deine Hoffnung sich gründe auf Gott, erinnere ich dich gerade heute daran. Erinnere ich dich. Mein Wunsch ist, dass diese Predigt zu einer solchen Erinnerung für dich wird. Zu einer Aufforderung, dich zu erinnern. Und vielleicht sitzt du gerade hier und hörst dieser Predigt zu, du sitzt in diesem Gottesdienst und während ich spreche, fallen dir Dinge ein. Erinnert dich vielleicht der Heilige Geist an Dinge, die Gott in deinem Leben getan hat, wo er sich mächtig erwiesen hat. Und ich glaube, was Psalm 105 uns sagen möchte, wenn es heißt, denkt an seine mächtigen Taten, an seine Wunder und Urteile, die er fällte, dann möchte er, dass wir nicht vergessen, sondern dass wir uns erinnern. Vielleicht hilft es dir ja auch, das mal aufzuschreiben. Wo überall in deinem Leben, auch du wirst, glaube ich, Station über Station haben, von der du sagen kannst, ja, hier war Gott mit mir. Ich möchte uns alle einladen, dass wir einen kurzen Moment uns Zeit nehmen für Gott, weil ich weiß, dass er heute Morgen hier ist. Und ich lade uns ein, lasst uns unsere Augen mal dafür schließen. Es geht einfach darum, dass wir uns konzentrieren. Dass wir nicht links und rechts schauen, es ist vollkommen egal, was gerade um dich geschieht, das ist ein Moment mit Gott. Ein Moment zwischen Gott und dir. Vielleicht sitzt du hier und sagst, diese Erinnerung habe ich echt dringend gebraucht. Das hatte ich so nötig. An diesem Morgen diese Predigt zu hören. Denn ja, irgendwie vergesse ich sehr schnell, was Gott mir Gutes getan hat. Irgendwie versuche ich so oft, aus meiner eigenen Kraft zu handeln, aus meiner eigenen Kraft zu tun, Probleme zu lösen. Und wenn ich ehrlich bin, ja, dann vertraue ich so oft mir selber viel mehr, als ich Gott zutraue, als ich auf ihn vertraue. Und wenn das für dich gilt, dann lade ich dich ein, sag Gott gerade jetzt in deinem Herzen, Gott, ich will, dass sich das ändert. Ich will mich erinnern an all das, was du getan hast und ich will deswegen mein Vertrauen in dich setzen. Will ich mit allen Schwierigkeiten, Problemen und Nöten zuerst zu dir kommen. Weil ich weiß, dass du die Möglichkeiten hast. Weil ich weiß, dass du fähig bist. Weil ich weiß, dass du allmächtig bist. Weil ich weiß, dass du keine Grenzen kennst. Zu dir will ich kommen. Mein Vertrauen will ich zuerst in dich setzen. Vielleicht sitzt du aber auch hier und es ist ja so, man kann sich bloß an das erinnern, was einem bereits bekannt ist, oder? Und wenn du hier sitzt und sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht. Ich kann diesem Gott auch irgendwie noch nichts zuordnen in meinem Leben, weil ich ihn nicht kenne, aber wenn es ihn gibt, dann will ich ihm eine Chance geben. Wenn es ihn gibt, dann will ich Ja sagen zu ihm. Dann will ich ihn einladen, in mein Herz zu kommen und er soll mich retten und ich will ihm nachfolgen und ich will auf ihn vertrauen, auf ihn allein will ich mein Vertrauen setzen. Dann sag es ihm in deinem Herzen, mit deinen Worten. Ich gebe dir dafür einen Moment. Reagiere auf diese Botschaft. Gott, ich danke dir für deine Gegenwart an diesem Ort heute Morgen. Danke, dass du hier bist in unserer Mitte. Und Herr, wir wollen uns auffordern lassen von Psalm 105, nicht vergesslich zu werden, sondern uns zu erinnern an das, was du tust. Erinnern an das, was du getan hast in unserem Leben. Und ich bete für mich, ich bete für jeden Einzelnen, dem das heute Morgen hier genauso geht, Herr. Hilf uns nicht zu vergessen. Halte lebendig in unserem Gedächtnis, was du getan hast, Herr. Damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern allein auf dich. Und Herr, danke, dass wir wissen dürfen, du gehst mit uns, du versorgst uns, du bist unsere Kraft, unsere Zuversicht, du gibst uns Perspektive und Hoffnung. Ohne dich können wir nichts tun, Herr. Und wir wollen dir sagen, dass wir dich von ganzem Herzen lieben. Danke, dass du unser Gott bist. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.